Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben nicht Dienstag, sondern Mittwoch, den 10. September, 7 Uhr früh. Wir haben jetzt heute gedacht, wir probieren es mal, dass wir die Folge quasi direkt vor der Veröffentlichung aufnehmen. Und auf jeden Fall hat sich jetzt heute gelohnt, denn gestern Abend Oracle plus 30%, das ist natürlich ein Blick wert, denn sie haben eigentlich bei den Zahlen die Erwartungen sogar unterboten. Also da fragen sich natürlich viele oder werden sich verwundert die Augen gerieben haben, was war denn da los, dass so eine Aktie 30% nach oben geht, darüber werden wir sprechen. Das Apple-Event war, das neue iPhone wurde enthüllt, darüber werden wir sprechen und noch einige andere Quick News. Wir haben heute allerdings noch etwas Besonderes mit dabei. Wir haben uns nämlich noch einen Gast für den ersten Teil des Videos eingeladen, den Robin Binder von InvestNow. Der stellt seine Plattform vor, die er gegründet hat, und die bietet nun Anlegern die Möglichkeit, in wirklich schwer zugängliche Märkte zu investieren, sprich so etwas beispielsweise wie Venture Capital in bestimmten Bereichen von Anleihen und viel mehr. Aber das kann der Robin natürlich sehr viel besser erklären. Deswegen haben wir ihn heute mal dazu eingeladen. Außerdem gibt es dazu auch noch eine Überraschung mit dazu. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, das findet ihr nicht interessant, könnt ihr den Part natürlich dann gerne skippen und dann springt ihr direkt zur normalen Folge. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Gespräch mit Robin an der Stelle.
Ihr seht's heute mit Besuch, und zwar der Robin Binder ist da, Gründer und CEO von Now, NAO geschrieben, einer Plattform, die ich jetzt auch seit einiger Zeit kenne, wo ich auch selbst ein Konto gemacht habe, wo ihr Zugriff zu alternativen Investments bekommt. Alles, worum es dort geht und wie das Ganze funktioniert, wird der Robin euch natürlich noch vorstellen. Und vielleicht ganz kurz, du kannst dich ja mal vorstellen, was du bisher so gemacht hast und was du bei Now machst, wie ihr aufgestellt seid und alles, was unsere Hörer wissen sollten.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Also freut mich sehr, da zu sein. Ich hole mal so ein bisschen aus, was ich davor gemacht habe und wie dann die Idee entstanden ist. Ich komme ursprünglich, man hört so ein bisschen, aus Süddeutschland, komme aus Stuttgart, habe da 2012 bei der UniCredit angefangen, war dort 8 Jahre, da zuletzt in einem Midcap-Team gearbeitet, also große Mittelständler betreut, bis 1 Milliarde Jahresumsatz, viele Firmenkäufe begleitet, komplexe Finanzierungen. Und Ende 2019 hat dann so mein Lieblingskunde seine Firma an Private Equity vorverkauft und er hatte jemanden gesucht, der für ihn Single Family Office aufbaut in Berlin. Sprich eine Gesellschaft, die einfach nur dafür da ist, sein Vermögen zu verwalten, zu mehren und es ja generationenübergreifend anzulegen. So bin ich dann Februar 2020 pünktlich zu Corona nach Berlin gezogen, habe dann da ein Team gemeinsam mit der Familie aufgebaut, bin relativ schnell Co-Geschäftsführer geworden, hatte einen mittleren 3-stelligen Millionenbetrag in der Verwaltung, habe da die strategische Asset Allocation gemacht, in super viele Asset-Klassen investiert, also von Private Equity über Venture Capital, haben einen eigenen, so ein Fund-ähnliches Vehicle aufgebaut, Real Estate, viel Kapitalmarktinvestments, da habe ich euch auch viel zugehört in der Zeit, als ich noch mehr Public Market investiert habe und auch Fokus auf alternative Investments wie Kunst gekauft, Luxusgüter. Und dann in 2022 hatten wir, der Vermögenseigentümer und ich, so ein Strategie-Meeting, haben geschaut, wo geht da die Reise hin. Und er wollte gerne Richtung Multifamily Office gehen. Das heißt, das Team, es waren dann mittlerweile, waren wir da 11 oder 12 Leute mit mir, dass wir die Kosten vom Team auf mehrere Familienvermögen aufteilt. Das war so seine Idee, habe ich mich nicht so gesehen. Da ist die Idee gekommen, oder ich habe mich gefragt, warum nicht jeder so investieren kann wie ein Family Office. Da ist ja Investment in Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Hedgefonds, so das Brot- und Butter-Geschäft. Aber auch bei mir privat, ich kann zwar die ganzen Leute, aber ich konnte trotzdem nicht investieren. Und habe mir dann den Markt angeschaut und hatte dann die Idee, den ersten mobilen Broker zu bauen, mit dem man so einfach in Private Equity, Private Debt investieren kann, wie man bei Trade Republic oder Scalable einen ETF kaufen kann, eine Aktie. Das heißt, Mobile First, 3 Klicks, 1 Euro und du bist drin. Und das mache ich jetzt seit, ich habe gegründet so vor 3 Jahren, oder 3,5 sind es jetzt fast, sitzen hier in Berlin, sind in Summe 26 Leute, 16 in Deutschland. Entwickler haben wir im Ausland sitzen, also in Polen und in Ägypten. Und macht Spaß, arbeiten mittlerweile mit global führenden Private Market Firmen, großen Asset Managern zusammen und machen alles, was bisher relativ schwer zugänglich war, sehr, sehr einfach zugänglich und auf den Weg, wie man es vom Aktienkauf kennt.
Cool.
Aber das ist jetzt natürlich ein spannender Ansatz, gerade wenn du sagst, schwer zugänglich, weil es gibt ja wirklich viele Bereiche, die schwierig oder fast unmöglich sind für Anleger zu machen. Wie genau schafften ihr das dann sozusagen, so dieses Bindeglied dann zu sein, dass man da wirklich so in diese interessanten Bereiche dann auch mal reinkommen kann und eben nicht irgendwie nur so die Reste, die irgendwie liegen bleiben, also auch wirklich, dass man dann sagt, hey, das sind wirklich interessante Bereiche oder dann auch Teilbereiche davon.
Also am Anfang war es relativ schwer, als wir noch keinen wirklichen Namen hatten. Ich kannte zwar super viele Asset Manager, mit denen wir jetzt auch zusammenarbeiten, weil ich im Family Office direkt investiert habe und auch die notwendigen Beträge aufbringen konnte. Und der erste Partner für Private Markets war tatsächlich die UBS, also gleich ein sehr renommiertes Haus, wo wir gestartet haben mit einem Private Equity Secondary Fund. Und wie bekommen wir es hin, dass die Qualität hoch ist? Also wir setzen ganz klar auf institutionelle Deal-Qualität. Das heißt, uns ist es wichtig, dass die Deals, das Investment-Team irgendwie von der UBS oder auch von der Partners Group oder Goldman, also mit denen wir allen zusammenarbeiten, die entscheiden sich, ich investiere jetzt in das eine Unternehmen, es kostet mich 150 oder 200 Millionen und dann teilen die das fair auf die verschiedenen Strategien. Also einmal auf die Profi-Strategie mit einem geschlossenen Fonds, dann haben sie vielleicht Spezialmandate von Versorgungswerken, Family Office und zu guter Letzt noch die Fonds, die es bei uns gibt, die für Kleinanleger geeignet sind, sodass wir eins zu eins die gleichen Deals bekommen. Da lege ich super großen Wert drauf. Wie wir da drankommen, am Anfang war es schwer, wie gesagt, jetzt mittlerweile, wir sind die führende mobile App für Private Market Investments im deutschsprachigen Raum. Mittlerweile ist es eher so, dass die Asset Manager uns anfragen, ob wir mit denen zusammenarbeiten wollen, weil wir haben eine Lösung geschaffen. Du musst trotzdem teilweise 50, 100k, teilweise auch eine Million investieren, dass du teilhaben kannst, obwohl es für Kleinanleger ist, was ein bisschen Widerspruch ist. Wir haben eine Technologie geschaffen, dass du ohne so Feeder-Vehikel, das heißt, wir sammeln das Geld technisch, das heißt, wir haben keine zwischengeschaltete Hülle, wir sammeln das Geld technisch und treten als ein großer Käufer auf. Das macht es dann auch super angenehm für die Asset Manager. Das heißt, die bekommen, so irgendwie eine Partners Group als Beispiel, kriegt Zugang zum Retail-Markt. Als Endanleger kannst du ab 1 Euro investieren. Das heißt, sie kriegen Zugang zu wahnsinnig vielen Menschen, also Millionen von Menschen in Europa, ohne jeden Einzelnen operativ abwickeln zu können, was sie nicht können. Das heißt, wir sind eine Riesenchance für die Manager, die für sich auch sehen, weil Ziel von einem Asset Manager, möglichst viel Assets, also möglichst viel Management-Fee verdienen und Performance-Fee. Deswegen sind wir so der Eingangstor für die und für die Endanleger sind wir der Zugang zu institutioneller Dealqualität.
Ja, spannend. Vielleicht kannst du mal da noch was zu sagen. Die meisten Privatanleger sind es ja jetzt gewohnt, dass es mit Trade Republic, Scalable, Smart Broker, wie sie alle heißen, sehr einfach geworden ist, aber auch sehr kostengünstig geworden ist. Jetzt sind die Hürden durch euch sehr niedrig, aber wahrscheinlich sieht ja die Kostenstruktur in diesem ganzen Business komplett anders aus. Vielleicht kannst du dazu ja nochmal was sagen, wie einerseits die Kosten aussehen, also gibt es da Ausgabeaufschläge, jährliche Kosten oder wie auch immer das aussieht und auf der anderen Seite, welche Renditen sind da zu erwarten? Man sagt ja an der Börse 7-10%, liegt es dann dadurch höher oder niedriger oder was ist da so eure Erfahrung mittlerweile?
Also die Kosten sind, so wie du es gesagt hast, sind deutlich höher, durch das, dass es ein aktiver Ansatz ist. Also vergleichbar, klar, ETFs sind mittlerweile die Total Expense Ratios, das heißt ja, da ist unter 10 Basispunkte laufende Kosten. Bei uns bist du in der Regel so bei 300 Basispunkten, also 3% pro Jahr. Liegt daran, dass zum Beispiel der Ansatz von der Partners Group, die kaufen mehrheitlich Unternehmen. Das heißt, du hast die Prüfung, du schaust irgendwelche Mittelständler an, du hast wirklich ein Team, das operativ reingeht, das mit dem Management die Unternehmen nach vorne bringt, strategisch weiterentwickelt und erfolgreiche Unternehmen noch erfolgreicher macht. Das kostet halt mehr Geld. Ein wesentlicher Bestandteil ist bei den Kosten allerdings der Performance-Fee, sodass du eine Interessensgleichschaltung hast. Also klar, du hast deine Management-Fee, die laufend immer erhoben wird, aber noch eine Performance-Fee, die in Abhängigkeit davon ist, wie sich der Fonds auch entwickelt hat und die Portfoliounternehmen. Wir verdienen Geld als Plattform nur transaktional. Also wir haben Ausgabeaufschlag als Endkunde. Das heißt, bei Private Market Fonds 1%, bei liquideren Strategien wie Hedgefonds, bei liquideren Strategien 1%, bei Private Markets Fonds 2%. Laufen zahlst du nichts, Depot kostet nichts und beim Verkauf zahlst du zwischen 0,5 und 0,79%. Das ist aber keine laufenden Kosten. Alle anderen Kosten werden gegen den Kurswert gerechnet, also gegen den Net Asset Value. Und zur Rendite, wir weisen bei uns immer die Netto-Rendite aus, also komplett nach Kosten. Bei den Private Equity Strategien sind wir da bei 14% nach Kosten. Da so als Vergleich, also die UBS hat mit der Secondary-Strategie, eigentlich jetzt sind wir schon seit über 2 Jahren immer so eine Punktlandung gemacht, also nach Kosten ziemlich genau 14%. Eine Partners Group, die wurde aufgelegt im April 2024. Der letzte Net Asset Value ist, ich meine, Juni 2025. Da haben die 24% Return gemacht, also in 14 Monaten. Das heißt, die entwickeln sich schon höher als der Kapitalmarkt von der Rendite. Sieht man auch historisch, also langfristige Historie, dass Private Markets sich besser entwickelt haben als Public Markets. Aber hier so der Disclaimer, also es ist schon extrem wichtig, dass du die richtigen Manager hast. Also die Streuung bei einem ETF ist ja scheißegal, ob da iShares draufsteht, Amundi oder weiß ich nicht, was ein passives Investment ist. Bei Private Equity ist die Spreizung von den Renditen unfassbar groß. Also es gibt Manager, die machen teilweise auch gar keine Rendite oder deutlich schlechter als der Aktienmarkt. Aber andere, wenn du die richtigen hast, was unser Anspruch ist, bei der Kuration des Offerings, dass die halt wirklich deutliche Überrenditen zum Kapitalmarkt erwirtschaften können. Und dann andere Anlageklassen wie jetzt Venture Capital, was wir relativ neu haben in Partnerschaft mit Redstone, das ist eine Berliner Venture Capital Gesellschaft, die haben eine Zielrendite von 16% nach Kosten pro Jahr.
Venture Capital ist ja ohnehin, also da fragen sich natürlich viele, ist das dann bei euch so, kann ich mich da vorstellen, so als wäre ich jetzt bei der Höhle der Löwen, ich suche mir jetzt so mein Investment aus und dann sage ich, hey, euch gebe ich 10.000, dafür gehören mir jetzt aber 5% eurer Firma. Kann ich mir das dann so vorstellen oder wie genau ist das? Ihr werbt ja auf jeden Fall mit sehr bekannten Namen, die bei euch aktiv sind. Ich denke mal, so das Bekannteste wahrscheinlich, ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, wird Finanzguru sein, wo wahrscheinlich zweistellige Prozentzahl unserer Hörer haben wird. Also kann ich über euch mir prozentuale Anteile an Finanzguru kaufen oder wie läuft es dann ab im Venture Capital Bereich?
Also es sind nur sehr marginale Anteile von den Zielunternehmen, weil also Ziel mit Now, warum gibt es die Plattform, was ist denn meine Vision? Ich möchte Menschen dabei helfen, besser zu investieren. Und investierst halt immer besser, wenn du breit diversifiziert bist. Das ist ja bei jeder Asset-Klasse ist es gleich. Wenn du einsteigst, irgendwie passiv investieren willst, in den Kapitalmarkt gehst, in den ETF, deswegen gibt es bei uns nur gemanagte Lösungen, die sehr breit investiert sind. Das ist gerade der Venture-Fonds, das ist das Ziel, dass du an 250 Unternehmen beteiligt bist. Und es ist auch nicht Deal by Deal, sondern du investierst in Manager von Redstone, zum Dachfonds, und der investiert in die ganzen institutionellen Strategien von Redstone. Aktuell sind es 5 Stück, verschiedene Sektoren, und wollen auf über 10 verschiedene Strategien. Das ist von Fintech-Fokus, Industrie, KI, so bist du super breit investiert. Und das hat immer ganz kleine Anteile. Was jetzt auch zum Beispiel erst gekauft wurde, eine XAI oder so, was ja auch super bekannt ist, so das Portfolio, aber das hat wirklich nur Bruchteil von einem Bruchteil. Du kannst sagen, ein ganz kleiner Teil davon gehört mir, aber nicht Deal by Deal, sondern du kannst dich da auf die Profis verlassen, die halt die Investmententscheidungen treffen und halt sagen, das ist eine gute Transaktion aus deren Sicht und da ist auch möglich, Werte zu schaffen und ja, einen Zuwachs des Portfoliowertes zu generieren.
Ja, ist natürlich ein spannender Markt insgesamt dann auch, ja. Also wir sprechen also hauptsächlich so mit unserem Podcast so die Aktienanleger an. Was würde, du kommst ja selber auch aus dem Game, deswegen kannst du das natürlich dann auch super einschätzen. Also was würdest du sagen, da könnte man mal so als erstes hinschauen oder das hältst du vielleicht auch für eine sehr sinnvolle Alternative zum Aktienportfolio? Also wo würdest du da beginnen, weil ihr ja wirklich sehr viel anbietet. Also wenn ich bei euch jetzt auf der Webseite schaue, ihr Private Equity, man kann in Infrastruktur, Venture Capital, in Hedgefonds, ihr habt Unternehmensanleihen, das ist ja wirklich breit gestreut und erfahrungsgemäß, wenn man dann zu viel auf einmal macht, dann überfordert es einen. Wo würdest du jetzt so den Aktienanlegern sagen, da schaut da vielleicht mal so als erstes hin?
Gut, das Wichtigste, was ich so gelernt habe in meiner Zeit als institutioneller Investor im Family Office, du kannst ja zwei verschiedene Ziele verfolgen. Du kannst sagen, ich will halt das Risiko X eingehen, sprich die Volatilität, will dabei meine Renditechance maximieren. Oder ich kann sagen, ich habe meine Zielrendite von 7-8% und ich will die Vola möglichst gering halten. Und genau vor dem Hintergrund können Alternatives, also über die komplette Palette, die du genannt hast, spannend sein, weil du es halt hinbekommst, auf der einen Seite das Renditepotenzial zu erhöhen und gleichzeitig die Vola zu reduzieren, weil du, gerade wie man es gesehen hat, Private Equity rendiert schon recht dynamisch und du hast halt teilweise sehr geringe oder negative Korrelationen. Deswegen gerade für ein Aktienportfolio kann es schon sinnvoll sein. Also wenn du sehr in Equities bist, Aktien-ETFs, kann auch Private Debt spannend sein. Anderer Bereich der Kapitalstruktur, und es ein Private Debt Fonds vergibt direkte Kredite an mittelständische Unternehmen. Das heißt, du bist Gläubiger, du bist kein Eigentümer, du hast trotzdem 7-8% Netto-Zielrendite, was schon echt spannend sein kann. Oder halt auch breiter zu gehen, dass du sagst, okay, ich kenne Firmenbeteiligung, was ja eine Aktie ist, die ist aber an der Börse gehandelt, aber irgendwie um die 90% der Unternehmen auf der ganzen Welt sind nicht an der Börse. Aber es kann sich ja trotzdem beteiligen, das wäre dann Private Equity. Und es zeigt auch gerade so eine so Krisensituation, verhält sich Private Equity ganz anders als eine Aktie. Du hast in der Regel viel günstigere Bewertungen, wenn du einsteigst. Also gerade so die Forward PEs zu einer Börse, gerade mit Blick auf die USA oder sowas, teilweise schon echt pricey. PEs steigen in der Regel, also PE-Ratios und Private Equity-Firmen steigen in der Regel günstiger ein. Du hast andere Branchen und ganz anderen Anlagehorizonten, deutlich längerfristigen. Das heißt, das kannst du auch Risiko rausnehmen, trotzdem mehr Dynamik geben. Also die meisten, so das beliebteste Produkt bei uns, um das jetzt kurz zu beantworten, also Venture Capital und Private Equity läuft bei uns am besten. Und der typische Kunde von uns, der hat da, es ist auch kein Ersatz von einer Aktie. Es ist eine Beimischung, du kannst irgendwie drüber nachdenken, zwischen 10% und 20% deines Portfolios in alternative Investments zu allokieren, weil im Grunde nach der wesentliche Charakter ist, es gibt also das magische Dreieck, Rendite, Risiko, aber auch Liquidität. Und alle Produkte von uns sind eher illiquide als liquide. Sie werden zwar immer verkauft, auch vom, so vom breiten Markt, als irgendwie semi-liquide, aber eigentlich sind sie semi-illiquide. Das ist ein langfristiges Investment in irgendeinen Mittelständler. Oder gerade bei Infrastruktur, wenn du da jetzt irgendwie in ein Schienennetz oder weiß ich nicht, investierst, also über den Fonds, es dauert halt, das umzubauen. Deswegen man muss das schon eher mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren rechnen.
Mhm. Genau, vielleicht das wollte ich mich gerade nochmal fragen. Also rein theoretisch, wenn man langfristig in Aktien investiert, sagt man ja auch, man will über viele Jahre halten. Wie ist das bei euch, wenn ich mich da zum Beispiel für Private Equity oder für diesen Venture Capital Fonds entscheide? Kann ich da überhaupt dann direkt verkaufen oder gibt es da Haltefristen? Ist da vielleicht doch auch nochmal ganz wichtig, ob man da überhaupt, du hast gesagt, es ist ja eh teilweise gar nicht so liquide und es ist ja auch längerfristig ausgerichtet. Mit welcher Zeit sollte man da bereit sein, erstmal ja sein Geld zu parken, in Anführungszeichen?
Also empfohlene Haltedauer ist in aller Regel 5 Jahre bei den ganzen Produkten. Du hast aber, es gab so eine neue Regularie, also Anfang letzten Jahres in Kraft getreten. Durch das gibt es jetzt immer mehr Evergreen-Fonds. Das heißt, du hast die Möglichkeit zu kaufen regelmäßig, bei uns monatlich oder quartalsweise, je nach Produkt. Und dann hast du auch unter gewissen Voraussetzungen Rückgabemöglichkeiten. Also gerade bei Private Equity kannst du mit Kündigungsfristen, bei UBS sind es 3 Monate, bei Partners Group ist es 1 Monat, kannst du deine Anteile zurückgeben. Aber der Asset Manager behält sich immer vor, zu gaten, heißt es. Pro Quartal ist er nur verpflichtet, 5% des Fondsvolumens zurückzunehmen, sodass es, dass du auf jeden Fall 20% deines gesamten Volumens pro Jahr verkaufen kannst. Wenn jetzt alle verkaufen wollen würden, einfach um das Bestandsportfolio zu schützen. Wir hatten schon, also wir hatten auch schon Redemptions, heißt es in dem Fall, hatten wir auch schon einige Verkäufe, es lief immer alles durch, weil keiner verkaufen wollte. Aber wenn jetzt wirklich mal alles abraucht und alle verkaufen wollen aus Panik, dann ist Bestandsschutz, dass der Asset Manager sagen kann, nee, ich blockiere die Rückgaben. Also wir als Plattform arbeiten da gerade auch dran, das ist also der heilige Gral, dass man also Private Markets liquide macht, wie jetzt eine Aktie. Da arbeiten wir jetzt gerade als Plattform dran. Wir beides haben Angebot und Nachfrage, sind wir aber noch nicht. Aber das ist ein Thema, wo ich gerade ziemlich viel Zeit reinstecke, dass wir das halt auch lösen, noch mehr Liquidität bieten können.
Und wie viel Geld sollte man so zur Verfügung haben, dass es sinnvoll ist zu investieren bei euch? Weil ihr schreibt ja, dass man bereits ab 1 Euro investieren kann. Also würdest du sagen, dass man sogar selbst als kleinster Kleinanleger da interessante Möglichkeiten finden kann, weil da kommt ja eben nochmal auch so das Kostenthema dann immer so ein bisschen mit rein. Genau, wie hält sich's damit?
Ich finde schon, das war auch die Motivation, warum wir jetzt kürzlich die Minima reduziert haben von 1.000 auf 1 Euro, dass halt jeder das mal testen kann für sich und halt langfristig so Vermögen aufbauen kann. Es gibt bei uns auch Sparpläne, das heißt, kann sagen, ich mache jetzt einen monatlichen Private Equity Sparplan mit 1 Euro oder 10 Euro und es geht ja immer eher um die prozentuale Rendite und nicht das Nominale. Also wenn man immer aufs Nominale schaut, ist man verleitet zu zocken, das kenne ich von mir selber auch noch, als ich ja Deutschland eine Börse gemacht habe. Also sagst du, klar, es ist halt geil, wenn ich jetzt irgendwie 200% gemacht habe, aber wenn ich nur 10 Euro angelegt habe, ist halt kacke. Deswegen, man sollte ja immer aufs Prozentuale gucken. Und durch Private Markets hast du schon die Chance, dass du die durchschnittliche prozentuale Zielrendite von deinem Portfolio nach oben lupfen kannst. Und es kann halt auch ab kleineren Beträgen schon Sinn machen. Und Motivation für mir ist, dass du dich halt einfach mal rantasten kannst. Wie funktioniert das? Das dauert ja auch ewig. Wenn ich jetzt einen Trade platziere, dann dauert es 2 Monate, also ab heute jetzt, 2. September, wo wir jetzt aufnehmen, dann dauert es bis Ende September, bis der Trade exportiert wird, und dauert so mal einen Monat, bis der Wert von Ende September ermittelt wurde, bis ich da die Stücke kriege, und es ist halt ganz anders, wie das läuft. Ist bringt halt auch Stabilität fürs Portfolio, weil wenn jetzt Trump irgendwie wieder, keine Ahnung, irgendeinen Anfall hat und dann passiert irgendwas an der Börse, das hat keinen so großen Impact auf die Kurse. Also es kann auch Selbstschutz sein von Anleger, weil da durch den Charakter von Alternatives ein bisschen Nervosität rausgenommen wird.
Ja, kennt man ja auch gerade auch so von Immobilien oder so, sagt man ja auch, deswegen empfehlen ja viele auch immer Immobilien, weil da siehst du halt nicht die Wertschwankungen, weil ich kenne keinen, der alle paar Monate sein Haus schätzen lässt jetzt beispielsweise. Das ist ein wichtiger Punkt, gerade Psychologie an der Börse, das kennen wir ja von, vor allem bei den Kleinanlegern spielt es natürlich eine wichtige Rolle, genau. Ja. Dann vielen lieben Dank, Robin, dass du uns das alles so super präsentiert hast und wenn ihr irgendwelche Fragen auch zu Now habt, stellt uns das gerne unten in der Videobeschreibung oder bei Spotify gibt es ja mittlerweile auch eine Kommentarfunktion. Ich hoffe, wir schaffen es dann auch da mal reinzuschauen. Also stellt gerne eure Fragen, dann können wir das auch in einem der nächsten Videos auch nochmal gerne beantworten.
Genau. Ja, ich habe übrigens auch, die App gefällt mir auch sehr gut. Ich habe das gemacht, ich habe auch diesen Prozess gemacht mit der Legitimierung und so, hat alles super schnell funktioniert. Habe jetzt auch mal Geld draufgeladen schon und ich werde es auf jeden Fall auch mal austesten mit einem, erstmal kleinen Teil von meinem Kapital, aber so als Beimischung finde ich es auf jeden Fall sehr interessant und ich werde dann auch immer mal drüber berichten, was ich da so gekauft hat und wie sich's entwickelt. Genau, ja super, dann auch danke dir, Robin, von meiner Seite, hat Spaß gemacht und ja, dann hören wir uns bestimmt demnächst auch nochmal wieder.
So machen wir es. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
Ihr fandet Now ein wirklich spannendes Projekt. Dann haben wir jetzt noch eine Überraschung für euch. Wir haben mit dem Unternehmen zusammen eine Kooperation abgemacht, dass die ersten 100 unter euch, die sich mit unserem Code TALK anmelden, einen 50€ Voranteil an einem Venture Capital fordern, gratis bekommen. Alles, was ihr dafür tun müsst, App downloaden, unseren Code TALK verwenden. Wir schreiben natürlich alles unten in die Videobeschreibung oder in die Shownotes rein, inklusive Link, und dann könnt ihr direkt bei Now auf der Plattform loslegen und bekommt von uns dieses tolle Geschenk. Das gibt's auch nur hier bei uns exklusiv, das bekommt ihr nirgendwo anders. Deswegen, wenn es euch interessiert, schaut es euch gerne mal an und da es sich um eine Affiliate-Partnerschaft handelt, helft ihr natürlich auch damit, die Arbeit auf dem Podcast damit zu finanzieren. Vielen Dank dafür. Genau, aber jetzt sprechen wir mal so über die Neuigkeiten, also eigentlich muss man schon sagen, der letzten Stunden, ja, also es ist ja noch nicht so lange her, dass die Zahlen veröffentlicht worden sind. Was hat's denn sonst noch so gegeben? Also gerade so Tech ist ja gestern wieder explodiert. Ja, erzähl mal, Michael, was muss man sonst noch so wissen und wie hast du es miterlebt?
Genau, wir haben gestern nochmal frische neue Allzeithochs erreicht, also Dienstagabend, wir nehmen ja jetzt Mittwoch auf, Daniel hat's gesagt. Nasdaq, S&P und Wall Street, also Dow Jones, die zuckeln so Schritt für Schritt für Schritt nach oben. Der DAX hinkt ja immer noch ein bisschen hinterher, der läuft seitwärts, eher sogar abbröckelnd, aber in den USA, das ist schon wirklich erstaunlich, wie stabil die Märkte sind. Was gestern noch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, waren diese berichtigten Zahlen vom Arbeitsministerium. Da ist es so, dass einmal im Jahr nochmal eine Korrektur kommt. Wir sehen ja dann immer so die Zahl der neu geschaffenen Stellen und so weiter beim Arbeitsmarkt, aber eigentlich sind das alles nur Schätzungen und ich frage mich, wie das alles so erhoben wird, denn die haben mit der Realität gar nicht mehr so viel zu tun. Jetzt hat man festgestellt, dass im letzten Jahr, bis März war das, also das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass da irgendwie diese ganzen vielleicht Arbeitsplätze abgebaut wurden wegen Zöllen und so weiter, sondern es geht nur bis März, dass dort in der US-Wirtschaft 911.000 Stellen weniger geschaffen wurden als zuvor geschätzt. Also das ist wirklich eine Hausnummer. Und das Verrückte ist ja eigentlich, dass die Fed die ganze Zeit gesagt hat, ja, der Arbeitsmarkt ist heiß gelaufen, wir können nicht senken und sowas, der Arbeitsmarkt ist noch nicht im Gleichgewicht. Dabei, wenn man jetzt so im Nachhinein die Zahlen anschaut, war der Arbeitsmarkt gar nicht so stark, wie man gedacht hätte. Klar, die Inflation ist weiter noch sehr hoch, aber jetzt steht die Fed ja so ein bisschen vorm Dilemma, dass der Arbeitsmarkt doch schon sehr viel schneller abkühlt, als vielleicht sogar gewollt. Es geht ins Negative, so kann man es, glaube ich, sagen. Es sind Revidierungen, dass teilweise sogar Jobs wieder verloren gegangen sind, statt geschaffen wurden. Und das sorgt natürlich jetzt so ein bisschen für Verunsicherung. Denn was der Markt natürlich nicht möchte, ist, dass die Zinssenkungen einhergehen mit einer Rezession. Denn dann ist sowas nicht bullisch. Was immer noch bullisch ist, und das ist, glaube ich, aktuell noch so das Szenario, mit dem der Markt agiert und spielt, dass die Zinssenkungen jetzt kommen und gleichzeitig die US-Wirtschaft noch wächst, wenn auch deutlich leichter. Deswegen, nächste Woche Mittwoch ist ja dann der Fed-Zinsentscheid. Aktuell ist das Szenario 25 Basispunkte Senkung. Heute am Mittwoch kommen jetzt auch noch die Erzeugerpreise, morgen die Verbraucherpreise. Je nachdem, wie die ausfallen sollten, also wenn sie deutlich softer ausfallen als gedacht, könnte es sogar eine Senkung um 50 Basispunkte geben. Ich glaube, Standard Chartered war das, also die erste Bank, die hat sogar gesagt, sie rechnet mit einer Senkung um 50 Basispunkte. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Wobei, also wenn jetzt dann so eine 50 Basispunkte Senkung kommt, dann könnte der Markt sogar fast davon ausgehen, dass es jetzt eine Panikhandlung von der Fed ist. Ob das dann noch gut ankommt, ich weiß auch nicht so recht. Also das ist auf jeden Fall alles so ein bisschen weiter verworren. Und wir haben ja teilweise dann Korrekturen bei einzelnen Aktien. Dann geht's wieder nach oben. Dann bröckelt's doch ab. Dann gibt's wieder ein bisschen Ängste, dass der ganze KI-Sektor abkühlt. Jetzt hatten wir die Oracle-Zahlen gestern Abend ganz frisch. Ich hatte noch reingeschaut gestern Abend. Da war abgelaufene Quartal ein bisschen unter Erwartung. Aktie war -2%. Ich gehe schlafen. Heute Morgen mache ich auch und gucke so drauf. Ich denke mir, meine Kurse spinnen so ein bisschen. Ja, wie geht er ja noch gleich drauf ein? Also 30% plus. Man muss sich das mal vorstellen. Also ich frage mich, wann ich sowas mal im DAX erleben darf, dass eine Aktie oder eine große Aktie 30% steigt. Ich meine, Oracle hat jetzt eine Marktkapitalisierung von fast 1 Billion. Ja, also die haben mehrere 100 Milliarden zugelegt an einem Tag. Aber der Grund ist, ja, nachvollziehbar, darüber sprechen wir gleich. Und ansonsten, vielleicht können wir es irgendwann nochmal ein bisschen näher besprechen. Es läuft ja auch gerade die IAA. Dort haben die Deutschen so ein Produktfeuerwerk gezündet, kann man so sagen. Schreibt da gerne mal auch eure Kommentare rein, was ihr so von den ganzen Autos haltet. Es wurde ja die neue Klasse von BMW vorgestellt, der iX3. Also über Geschmack kann man streiten. So von vorne, ich weiß nicht, ne? Ein bisschen komisch sieht der aus mit seiner Niere. Aber so die Technik, da haben die Deutschen echt ganz gut aufgeholt, was Ladeleistung, was Reichweite angeht. Bei der Software muss man da mal schauen, wie das noch aussieht. Ich hatte mir gestern nochmal dann ein längeres Video vom GLC angeschaut, unter anderem. Auch gute Ladeleistung, gute Reichweite. Dieser Hyperscreen, ja, also komplett über die ganze Breite, sieht schon krass aus. Dann habe ich aber wieder so im Detail geschaut, wie so da an der Software rumgespielt wurde. Das hakelt trotzdem immer noch. Klar, ist Vorserie und so, aber wenn man das halt vergleicht mit Tesla und so weiter, Software, ich verstehe nicht, wieso das immer noch so hakelig ist. Auch da wurde dann die Karte aufgerufen und so, die hat gar nicht geladen und so. Kann doch alles irgendwann anders aussehen, wäre auch gut, aber naja. Auf jeden Fall, die Aktien haben nicht drauf reagiert. Gestern war sogar dann BMW 4-5% der Minus, ich weiß gar nicht wieso. Aber das ja, ist auf jeden Fall für ganz Deutschland sehr wichtig, dass die deutschen Autobauer wieder auf die Beine kommen. Und ich hoffe für unser Land, für die Arbeitsplätze, für die deutsche Wirtschaft, dass das funktioniert und bin mal gespannt. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, technisch haben sie jetzt ganz gut wieder aufgeholt, aber es müssen eben auch die Erfolge her. Und ich glaube, der Knackpunkt wird sein, der Preis. Also iX3 habe ich konfiguriert, 82.000 Euro, finde ich schon, also ja, der Kauf wer. Gut, privat sowieso nicht, ne, aber 82.000 Euro für ein Auto, holy moly, ne, und wir wissen ja, was passiert, dann, wenn wir also kaufen sowieso, ne, ganz schwierig, weil nach 3 Jahren ist so eine Karre wahrscheinlich nur noch die Hälfte wert oder noch weniger bei E-Autos, aber auch, ja, ich weiß nicht, so Leasing und sowas, ne, mit Anzahlungen dann, und wenn man nicht anzahlt, wahrscheinlich Raten von über 1.000 Euro, sehr schwierig, aber, naja, ich bin trotzdem gespannt, ob da die deutschen Autobauer jetzt wieder ein bisschen zulegen können. Es wäre uns allen zu wünschen. Genau, was ja gestern noch das große Event war, deswegen hat es sich auch gelohnt, jetzt mal heute früh aufzunehmen. Ich habe es mir diesmal mal seit langem komplett angeschaut gestern, während ich hier Raps gemacht habe, den Apple-Event. Hast du es dir angeschaut oder hast du mal geguckt, was da so präsentiert wurde? Im Endeffekt wurde ja das meiste schon geleakt, muss man einfach sagen. Ja, trotzdem, ich fand so ein paar Sachen echt ganz spannend.
Also angucken tue ich mir solche Events nicht, nee, aber ich habe direkt, als es vorbei war, kleine Ausschnitte angeschaut. Ich habe auf der Apple-Webseite direkt mir dann mal das neue iPhone angeschaut, weil ich habe ja gesagt, meins ist jetzt mittlerweile 5 Jahre alt, dass ich diesmal eben auch auf der Käuferseite sein werde, weil ja, also so langsam kann man echt sagen, es fällt jetzt dann bald auseinander, weil es jetzt auch schon die ein oder anderen sichtbaren Schrammen hat. Eine der Kameras ist auch schon kaputt gegangen bei der Renovierung und alles, ja. Ja, weil ich dann natürlich eben auch keine Hülle mehr zuletzt mehr gekauft habe. Aber ich glaube, so die größte Überraschung so von Ding her ist das neue iPhone R gewesen, also so von den Sachen, die angekündigt worden sind. Klar, Gerüchte hat es ja schon immer gegeben oder so, aber ich würde jetzt auch vor allem so optisch sagen, dass das jetzt wahrscheinlich schon so die größte Überraschung bei dem Event dann war. Also sie haben nun ein wirklich ultra dünnes, das hat nur 5,6 Millimeter eine Taille. Also oben bei der Kamera ist es dann ein bisschen dicker, aber das ist schon wirklich sehr dünn. Und man könnte eigentlich sagen, das ist das erste Mal, dass es jetzt nun wirklich ein iPhone gibt, das also so optisch mal wirklich komplett anders aussieht, so seit wirklich sehr langer Zeit. Ja, also das ist schon wirklich sehr erstaunlich gewesen. Ansonsten, also ich würde sagen, wer auf irgendwelche tollen AI-Features gehofft hat, der hat ziemlich in die Röhre geschaut. Also ich habe mal gestern Abend reingeschaut. Apple hat dann, glaube ich, erst auch mal so ein bisschen negativer reagiert drauf. Ich hatte mal geschaut, da waren sie mal so bei minus 2%.
Spike nach oben, lustigerweise. Ich glaube, bei der iPhone-Air-Vorstellung, ich habe auch mal drauf geschaut und dann, es ist eigentlich immer so, hat die Aktie leicht verloren. Ich glaube, die war am Ende dann 1,2-1,3% im Minus.
Ja, also weil
im Endeffekt sind diese Events seit 10 Jahren Non-Events, so ungefähr.
Ja, aber man muss halt eben auch sagen, weil es halt schon lange wirklich nichts mehr Aufsehenerregendes gegeben hat. Also gerade auch so die Newsseiten haben getitelt, Apple betitelt sich auf seine Stärken oder bezieht sich auf seine Stärken wieder zurück. Das könnte man so sagen, es ist wirklich sehr hardwaregetrieben gewesen. Sie haben dann eben neue iPhone Pro vorgestellt. Ich habe gelesen, es gibt in den USA nun beim Pro-Modell die erste Preiserhöhung seit 2017. Also das hat es schon sehr lange nicht mehr gegeben. Das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass die da so lange die Preise nicht erhöht hatten. Und an sich kann man sagen, ja, es ist halt typisch gewesen, wie immer das beste iPhone aller Zeiten. Ich fände es mal lustig, wenn sie Neues rausbringen und sagen, ja, es ist nicht das beste aller Zeiten. Das sollte es ja dann auch sein, ja, wenn eine neue Produktlinie und dann kommt.
I'm thrilled to introduce, bla blub, ne? Also ja, das ist
ja, da kann er jedes Jahr den gleichen Text Quatsch nehmen, ja.
Klar, es ist das beste iPhone aller Zeiten. Ihr hättet ein Jahr Zeit, das was neu zu machen. Und ja, das ist doch logisch, dass man das sagt. Aber ich muss sagen, bei dem iPhone Air, das war wirklich, das ist lustig, weil ich lese das gerade. OpenAI CEO Sam Altman calls iPhone AI first upgrade I really wanted in a while. Ich hatte auch gestern so das Gefühl, ah, cool, ey, das will ich irgendwie haben, das iPhone Air, weil es sieht wirklich extrem cool aus, weil es so dünn ist. Ich werde mir, glaube ich, trotzdem das iPhone, das neue iPhone Pro kaufen. Was dort extrem seltsam ist, es gibt kein Schwarz oder kein Grau als Farbe, sondern so ein crazy Orange, dann ein dunkles Blau und dann so ein Weißton. Also das ist extrem seltsam. Da gab es auch schon sehr viele Kommentare zu. Klar, so ein Orange ist mal was anderes, aber es ist ja wie so bei Autos, ne? Oder überall, ne? Was Cooles da sieht nice aus, aber am Ende kaufst du halt doch irgendwie grau oder weiß. Deswegen finde ich das sehr, sehr seltsam. Aber neue iPhone Air auf jeden Fall sehr cool. Das Einzige, was halt nervt, aber das ist, glaube ich, nicht anders zu lösen. Diese Kamera, ne? Wie die eben halt immer rausguckt. Aber das ist ja auch bei den Pro-Modellen neu. Ich habe mir gestern sogar die Mühe gemacht, mal so ein bisschen alles zu notieren. Deswegen lese ich hier so gerade mal ein bisschen vor meinem Handy ab. Was ich noch echt cool fand und was Apple, glaube ich, in Zukunft auch helfen wird, weiter relevant zu bleiben, zumindest ist in diese ganzen Gesundheitsfunktionen. Die AirPods 3 wurden vorgestellt, eine viel bessere Noise Cancellation, ne? Das ist so ein Thema. Krass, ist jetzt nichts ganz Neues, also keine Innovation von Apple, sondern diese Live Translation, also Echtzeitübersetzungen. Du hast deine Kopfhörer drinne, du gehst, war ein Beispiel zu irgendeiner Blumenverkäuferin in Spanien, die erzählt dir irgendwas, was die kosten, du hörst das live. Hier, dann kannst du auf Englisch sprechen, dass du die kaufen möchtest und kannst das Handy zeigen, da steht es dann drauf auf Spanisch oder sogar per Lautsprecher über Spanisch, also kannst dich quasi in Echtzeit unterhalten. In der Sekunde ist Duolingo auch wieder 4-5% eingebrochen, genauso wie es, glaube ich, damals war bei ChatGPT, bei Gemini gibt's das ja auch schon, also von daher diese die Echtzeitübersetzung, das ist, glaube ich, ein großes Thema, was jetzt immer stärker kommt, wobei ich weiterhin denke, dass Duolingo, das ist ja ein anderer Use Case. Du möchtest ja trotzdem die Sprache lernen. Das ist Gamification und so weiter. Deswegen aber, dass die Aktie halt immer so negativ drauf reagiert. Im ersten Moment okay. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt, sagt man sich jetzt automatisch, ich möchte kein Spanisch mehr lernen, weil ich ja jetzt immer die Kopfhörer drin habe. Aber möchtest du Spanisch lernen, weil du es einfach lernen möchtest und dich normal unterhalten möchtest? Ich weiß nicht so recht.
Ich glaube, das sind halt zwei Themen. Das eine, man hat Angst, dass es halt doch viele gibt, die zu faul dann sind, es zu lernen. Das ist auch ein völlig legitimer Punkt. Ja. Und das andere ist dann halt die Frage, wenn du sagst, du möchtest Spanisch lernen, aber du möchtest dann vielleicht eben kein Chinesisch noch zusätzlich lernen, du möchtest vielleicht nicht noch irgendeine skandinavische Sprache dann lernen, dass du dann halt nur eine neue Sprache dann beispielsweise lernst. Also ich persönlich kann so eine Reaktion da auf jeden Fall nachvollziehen.
Es ist zumindest die Unsicherheit da, das ist schon mal klar. Ja. Und Unsicherheit heißt immer auch dann erstmal fallende Kurse. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig.
Und das wird super spannend für die Zukunft, wer da so das erste marktreife Produkt rausbringt, dass wir uns also wirklich so in zwei unterschiedlichen Sprachen fließend unterhalten können. Also, dass es quasi direkt übersetzt wird und du in deiner Muttersprache einfach vor dich hinsprichst und es an denen quasi in Echtzeit übertragen wird. Also gerade mit so AirPods oder so sollte das eigentlich in einigen Jahren durchaus möglich sein. Also nicht dann irgendwie, dass du Handybildschirme oder ähnliches zeigst. Weißt, wenn zwei Leute solche Beide AirPods tragen, drin, genau, das wird es mit Sicherheit, dann, oder? Also, das wird es mit Sicherheit geben. Ja, also das ist ein super spannendes Thema, weil du dich dann natürlich auch so mal in den Urlauben so ganz anders mit den Leuten unterhalten kannst. Ja, also das ist halt wirklich extrem interessantes Thema, ja.
Also und, genau. Also und was noch bei den AirPods 3 spannend ist, man kann auch den Puls jetzt tracken übers Ohr anscheinend. Also du brauchst gar nicht mehr deine Apple Watch mitzunehmen, sondern du läufst mit deinen AirPods, denn ihr zeichnet dann hier Gesundheitsdaten auf und so weiter. Das ist echt spannend. Und man kann Workouts tracken und hat natürlich auch mehr Laufzeit, wie immer. Also AirPods 3 schon echt coole Dinger, muss ich sagen. Ich glaube, bei den AirPods 2 war das nicht das erste Mal, dass es auch eine Hörfunktion gab. Also man geht echt immer mehr in Richtung Gesundheit und so weiter. Das ist ja auch bei der Apple Watch immer stärker zu sehen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, denn dieses ganze Thema Longevity, ne, möglichst gesund und lange leben, ich glaube, weil Apple so einen großen Trust hat, wird Apple da einer der führenden Konzerne sein, denn Privacy ist da ja zumindest laut Apple immer ein großes Thema. Und bevor ich dann meine Daten irgendeinem, keine Ahnung, chinesischen Unternehmen andrehe oder wem auch immer, lasse ich das lieber alles bei Apple, zumindest vom Gefühl her. Und Apple Watch wurde viel vorgestellt, ja, die Series 11, ein neues 5G-Modem, eigenes Modem, härteres Glas, genau, Bluthochdruck wird dort gemessen, ne, also auch Hypertension heißt das, ein Sensor, sehr spannend, Schlafqualität mit so einem Sleep Score und so weiter, hat jetzt 24 Stunden Laufzeit, also Apple Watch auf jeden Fall auch wieder sehr spannend. Und bei der Ultra gibt es jetzt noch bessere Satellitenverbindungen. Ich glaube, man kann darüber dann jetzt sogar auch Nachrichten schreiben. Also du kannst von überall her jetzt dann kommunizieren. Und apropos dieses ganze Thema, wir müssen das nochmal dann vielleicht genauer besprechen. Es gab diese Woche einen großen Rücksetzer bei den ganzen Telekommunikationswerten, weil Starlink, also Elon Musk Starlink hat von, ich glaube von EchoStar war das, Frequenzen gekauft für einen zweistelligen Milliardenbereich. Und mit diesen Frequenzen könnten sie in, jetzt habe ich es gerade eben gelesen, also in 2 Jahren möchte man da die entsprechenden Chipsets gebaut haben, direkt in Konkurrenz treten zu den ganzen Mobilfunkanbietern. Dann brauchst du quasi kein T-Mobile, AT&T mehr, sondern hast einen Starlink-Vertrag und kannst von überall aus telefonieren, Videos gucken und so weiter. Und das ist natürlich schon krass, wenn das so kommt, wahrscheinlich dann auch zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis, so kann ich es mir vorstellen. Selbst Starlink ist ja gar nicht so teuer, also da müssen die Mobilfunker auf jeden Fall aufpassen. T-Mobile US zum Beispiel ist auch dann auf diese Meldung hin gefallen, obwohl man ja aktuell noch mit denen kooperiert, aber ich habe es mir noch nicht alles genau angeschaut, man muss nochmal Analysten gucken, was die sagen, inwiefern das jetzt wirklich eine Konkurrenz wird, wer da wechseln würde, zu welchem Preis und so weiter. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend, ja, und das iPhone Pro, da fand ich es eher nicht so viel Neues. Klar, bessere Kamera, was sie ganz oft gesagt haben, Thermomanagement ist viel besser. Also, dass die Hitze schneller abgeleitet wird und dadurch kann man dann 40% länger dann unter hoher Belastung Spiele spielen und so weiter. Okay, ja. Megapixel vorne, die Kamera ist viel besser dann für Frontaufnahmen. Aber also der große Sprung beim iPhone 17 Pro sehe ich jetzt nicht. Ne? Klar, neuer Chip und so weiter. Aber ja, neue Farben, die ich sehr gewöhnungsbedürftig finde. Ich glaube, so die spannendsten Sachen ist das iPhone Air. Ich kann mir vorstellen, dass das gut ankommt und dass das insgesamt jetzt dieser Upgrade-Zyklus wieder ganz gut wird beim iPhone. Die Aktie ist ja auch die letzten Tage ganz gut angesprungen und vielleicht gibt's dann ja auch nächstes Jahr One More Thing. Ja, aber das wird vielleicht auch dann woanders vorgestellt, nicht bei diesen iPhone-Events. Da gab's ja diese Meldungen hier, so einen kleinen Tischroboter mit Display, irgendwie sowas. Also Apple ist da auf jeden Fall gerade dabei, aktuell mit dem Line-Up mehr in Richtung Gesundheit und so weiter, finde ich ganz gut. Und dann müssen aber vielleicht mal nächstes Jahr jetzt hoffentlich mal die neuen Devices kommen, Brillen, Roboter, Tischroboter, was auch immer das alles wird. Aber ja, Aktie hat nicht wirklich reagiert, leicht negativ reagiert, war aber auch im Vorfeld die Tage ganz gut gelaufen. Deswegen, ja, also ja. Aber insgesamt, ich fand's ganz unterhaltsam. Ne? Eins muss man Apple halt auch lassen, also wie die das alles dann machen und zeigen und so, pff, ist krass. Ich wette, da sitzen Leute dann ein Jahr dran und machen da diese Videos und so. Das ist schon echt der Hammer. Genau. Ansonsten, wir haben noch ja ein großes Thema, was wir besprechen wollen. Oracle, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, what the F... geht da ab mit plus 30%. Hast du es rausgefunden? Klär mal auf.
Ja, eins also bei Apple noch, es halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass nächstes Jahr das erste faltbare iPhone kommen soll. Ja,
das kommt, genau, das kommt
nächstes Jahr. Das wäre natürlich mal wieder so ein wirklich neues Special Thing. Da bin ich mal gespannt, weil die Gerüchte gibt's schon lange. Bisher sieht man noch nicht so viel vom
faltbaren. Ja, aber wobei, das ist auch sehr spät. Das gibt's ja von Samsung, von Huawei gibt's sogar so ein dreifach faltbares. Das ist total crazy, wie das aussieht. Von Google gibt's ja das Pixel auch faltbar und so, also es wird auf jeden Fall kommen. Ich weiß gar nicht, wie die Sachen sich von Google und so verkaufen. Ich sehe noch nicht so den krassen Use Case, muss ich ehrlich sagen, um da immer mein iPhone aufzufalten. Also wenn ich jetzt hier rumgucke und so, will ich doch nicht jetzt jedes Mal auffalten, aber wer weiß.
Ja, ist aber typisch Apple, sie sind bei den meisten Sachen nicht die Ersten, aber dann meistens gleich die Besten, wenn sie dann reingehen in den Markt. Aber wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja, bei Oracle gestern Abend, einige werden sich verwundert die Augen gerieben haben, haben wir vorher schon erwähnt, denn die Aktie ist, obwohl sie die Markterwartungen nicht ganz getroffen haben, um 30% nach oben gegangen. Also wir sprechen erstmal kurz über die aktuellen Zahlen und dann, was dafür gesorgt hat, dass die Aktie so explodiert ist. Denn an sich, die Zahlen sind eigentlich nicht spektakulär gewesen. Also wir reden von einem Umsatzwachstum von 12%. Also ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass eine Aktie so explodiert ist, ja, bei einem so doch eher moderateren Wachstum. Und klar, es ist natürlich ein gutes Wachstum, 12%, aber es ist jetzt nichts Weltbewegendes und man war beim Umsatz sogar leicht unter den Erwartungen. Was weiterhin wirklich sehr gut war, Cloud Revenue, die ist um 28% gewachsen. Also Cloud ist weiterhin der große Treiber für sie, Software sogar 1% rückläufig hier gewesen. Also da sieht man, da war nicht sonderlich viel Interessantes mit dabei. Das Net Income, das ist sogar gar nicht gewachsen. Also 0% hatten sie hier genau auf dem Vorjahr, $2.93 Milliarden. Also da werden jetzt viele fragen, ja, aber was ist denn da nun los gewesen? Und zwar ist eine ganz spezielle Zahl ins Auge gefallen und das hat den Markt wirklich in Schockstarre versetzt. Und zwar sind es die Remaining Performance Obligations, das ist RPO, das ist eine der wichtigsten Kennzahlen für so auch Softwarekonzerne oder eben teilweise auch Hardwarekonzerne. Und diese Zahl, die ist um 359% gewachsen. Also das ist halt natürlich absurd, wenn man sich das so anhört. Und dann sagen aber viele, okay, ist jetzt aber irgendwie eine Zahl, was heißt das jetzt? Weil die Unternehmen haben ja oft irgendwelche kleinen Sparten, die dann irgendwie hunderte von Prozente wachsen. Aber wir reden hier von $455 Milliarden. Also das ist natürlich jetzt schon mal extrem interessant. Aber was genau bedeutet jetzt das? Ja, also das ist sozusagen ein Blick in die Zukunft. Ja, also das zeigt dann eben die Leistungen an, die Unternehmen den Kunden sozusagen noch schulden, also die vertraglich schon vereinbart worden sind. Also dazu gehören dann eben zwei Dinge. Das ist zum einen Deferred Revenue, die gehört mit dazu. Das ist ganz einfach erklärt. Das ist wie bei Netflix. Wenn du dein Jahresabo bezahlst, dann ist ja das Ganze schon bezahlt, aber Netflix muss dir ja noch für 12 Monate sozusagen ihre Dienste zur Verfügung stellen. Also das sind sozusagen schon Sachen, die geleistet worden sind, die du aber als Kunde noch bekommst. Und dann gibt's aber eben noch den Backlog. Und das ist dann eben so, das sind Verträge oder Bestellungen, die schon unterschrieben sind, die sind aber noch nicht in Rechnung gestellt. Und da kann es dann eben sein, dass ein Konzern über 3 Jahre oder über 5 Jahre schon Verträge abgeschlossen hat und dann eben in Zukunft das Ganze bezahlt werden muss. Und bei Oracle ist es jetzt halt so, dass eben genau diese RPO bei 455 Milliarden Dollar liegt. Und deswegen ging es dann halt eben auch hoch. Also das ist eben ein Blick in die Zukunft und es ist dann eben halt auch schon dahingehend aussagekräftig, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren extrem stark wachsen wird. Und das ist jetzt kein, ja, könnte, sollte, müsste, sondern das ist jetzt de facto halt einfach mal wirklich schon sicher, dass sie diese Sachen eben in den Auftragsbeständen haben. Das Unternehmen selber hat auch gesagt, also wie stark ihre Marktposition ist und mit wie vielen großen Unternehmen, da waren unter anderem XAI, da war Meta mit dabei, da war OpenAI mit dabei, mit denen sie Verträge abgeschlossen haben oder mit denen sie kurz vor Vertragsabschlüssen sind. Also quasi alle der Großen, die irgendwas mit dieser Cloud-Infrastruktur auch zu tun haben, die setzen eben hier in dem Metier auf eine Oracle und das sorgt halt eben jetzt dafür, dass dieses Unternehmen da die letzte Zeit, weil ich weiß ja noch, so früher galten sie immer so ein bisschen so als Pendant zu SAP oder so, aber das Thema ist irgendwie schon lange
vom Tisch. Ja, komplett mit der KI-Infrastruktur, dass sie Rechenzentren bauen, betreiben. Für alle Großen haben sie sich komplett abgehoben von den ganzen anderen. Genau, du hast gesagt, also da sollen doch noch neue Deals mit reinkommen, dann sollen diese RPOs sogar auf 500 Milliarden wachsen. Also das ist wirklich krass und dass der Markt dann da direkt, weil du Daniel hast gesagt, die sind ja dann im Endeffekt sicher, diese Umsätze, die Verträge sind da, außer jetzt die Unternehmen gehen pleite, was sehr unwahrscheinlich ist, weil das wahrscheinlich die großen Big-Tech-Unternehmen sind, sind quasi die Umsätze in dem Bereich für die nächsten Jahre gesichert. Deswegen hat auch CEO Katz gesagt, wir gehen nun davon aus, dass Oracle Cloud Infrastructure in diesem Geschäftsjahr um 77% auf 18 Milliarden US-Dollar wachsen und dann in den folgenden 4 Jahren auf 32 Milliarden, 73 Milliarden, 114 Milliarden und 144 Milliarden steigen wird. Das ist natürlich also Wahnsinn einfach, ja. Krass, also eigentlich ist das jetzt, man könnte denken, ein No-Brainer, weil ja die Umsätze wirklich so stark steigen, aber der Markt hat es eben mit diesem 30%-Sprung auch direkt sehr gut eingepreist, würde ich sagen. Deswegen, mal gucken. Könnte natürlich sein, dass die Aktie trotzdem noch weiter anzieht, weil das ist, also ich habe sowas, ich weiß nicht, wann ich sowas schon mal gesehen habe. Ich glaube, es erinnert mich damals an Nvidia, wo die auf einmal diesen Ausblick hatten, der ja so unfassbar über den Erwartungen damals lag, wo Nvidia dann um 40% gestiegen ist, wo dann die ersten Aufträge wahrscheinlich von Oracle reinkamen und so. So ein bisschen ist das, geht das in die Richtung. Und man kann sich's vorstellen, jetzt sind heute vorbörslich, ich guck gerade mal rein, auch die ganzen KI-Werte wieder deutlich fester einfach. Also eine Arista Networks, die Zulieferer sind für Rechenzentren, ist deutlich im Plus. Bloom Energy, die haben ja auch teilweise so Energieversorgung dann gemacht für Oracle. Da gab es von Oracle nämlich mal einen Auftrag. CoreWeave ist im Plus. Vertiv, die machen ja so Kühllösungen und so weiter. Vistra, Energieversorgung. Also dieses ganze Thema läuft jetzt wieder. AMD plus 3%, also ja. Wir hatten immer mal so, oder ich hatte auch mal so die Befürchtung, es könnte so ein bisschen abkühlen jetzt, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, so, da werden noch viele Chips benötigt, da werden noch viele Rechenzentren gebaut. Wahnsinn einfach. Also dieser Trend, das ist wirklich heftig, muss man einfach sagen.
Ja, und es gab ja auch im KI-Bereich weitere spektakuläre Nachrichten. Nebius ist die Woche über 40% an einem Tag nach oben gegangen, weil die einen 17 Milliarden Dollar Auftrag von Microsoft bekommen haben. Die Zahlen, die sind wirklich absurd mittlerweile, die da so rumgeistern sind, weil sie langsam so an Kapazitätsengpässe bei Azure dann kommen. Da setzen sie dann eben auf Nebius dann. Also man merkt halt eben in dem Bereich, die Nachrichten reißen halt einfach nicht ab und es sind dann halt, wir haben es ja schon oft gesagt, das sind jetzt halt auch nicht nur irgendwelche scheinbaren Umsätze, das sind halt auch wirklich Umsätze zu meist deutlich höheren Margen, als es die Unternehmen gewohnt sind und dadurch halt wirklich auch satte Gewinne für die Unternehmen und das ist ja im Endeffekt darauf, wo es an der Börse dann eben ankommt oder bei den Unternehmen, dass dann halt auch wirklich Gewinne im Endeffekt erzielt werden und diese dann halt wiederum gewinnbringend eingesetzt werden können. Und da sieht's aktuell halt weiter wirklich extrem stark aus und es scheint irgendwie noch nicht abzureißen momentan. Also es läuft weiterhin extrem gut für die Unternehmen. Genau.
Was wir haben noch als Breaking News rein. Oder hast du noch was? Weil jetzt kommt gerade eben noch eine Meldung, die wird dich auch nicht gerade erfreuen. Gerade ganz frisch, ich sehe das gerade, läuft gerade über die Ticker zu, Novo Nordisk
Ja, den wollte ich gerade sagen. Das ist ein Ding, das ist aber eigentlich meistens mehr gute Nachrichten, denn sie werden 9000 Stellen streichen. Also das aber ist in der Regel
gleichzeitig wieder den Ausblick angepasst. Nochmal den
Ausblick. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nur gerade in einem. Ich bin noch nicht,
also gerade aktuell reagiert die Aktie negativ, aber es kann natürlich sein, dass man, dass der Markt jetzt sagt, ey, jetzt wird auch komplett einmal aufgeräumt, Restrukturierungsmaßnahmen, einmal Kosten, ne, 9000 Stellen gestrichen. 8 Milliarden Restrukturierungskosten, deswegen der Ausblick angepasst. Man geht jetzt noch von einem operativen Gewinn von 4-10% aus für 2025. Was war das denn vorher nochmal?
Ich meine, dass der operative Gewinn 10-16% ungefähr war, ja. Also dann jetzt
4-10, genau.
Dann haben sie das nochmal angepasst. Genau, also es werden 9000 Stellen gestrichen, das habe ich gerade auch gesehen. Also es sind aktuell schätzungsweise 78.400 Leute beschäftigt bei Novo Nordisk. Also das ist tatsächlich
11,5% der Stellen. Mehr als die Hälfte der Stellen soll im Heimatmarkt Dänemark wegfallen. Genau. Ja. Also man möchte dadurch dann ab 26 jährlich sehr viel Geld einsparen. Ich muss gleich mal gucken, wie viel das war genau. Aber ja, mal sehen. Ne? Dadurch will man sich schlanker aufstellen. Jetzt gerade kommt die Aktie auch wieder ein bisschen hoch. Also ich bin mal gespannt, ob das überhaupt negativ aufgenommen wird. Oder ob man jetzt sagt, okay, dieses Jahr einmal jetzt noch alles wegkehren. Und dann, ja genau, 10-16% hatte man vorher gesagt. Jetzt 4-10%. Also ist nochmal eine Senkung, aber ob das jetzt noch negativ aufgenommen wird, ich bin mal gespannt. Ne? Es gab nämlich gerade eben auch noch, eigentlich wollte ich darüber jetzt bei uns heute Morgen schreiben, es gab mal eine neue Kaufempfehlung von Bernstein, die haben von Halten auf Outperform gestuft, aber ich glaube nicht, dass die jetzt wussten, dass hier diese, dass das Restrukturierungsprogramm heute Morgen kommt, aber ja, aber es hat sich gelohnt heute mal. Eine Aktie zieht wieder an, ne? Bei 43,88 jetzt eben war sie bei 43. Also wird spannend, was die Aktie heute macht, könnte auch ins Plus drehen, alles möglich heute.
Ja, genau. Also dann würden wir sagen, ihr könnt uns ja gerne mal Feedback jetzt heute zur Folge da lassen, wie ihr es findet, wenn es früh am Morgen ist. Klar, wenn so eine Breaking News reinkommt, dann wird es natürlich mal kurz ein bisschen unübersichtlich, weil man hat dann halt auch nur die Infos, die gerade reingekommen sind. Aber dadurch erfahrt ihr es jetzt schon wenige Minuten, nachdem es raus ist. Also lasst uns gerne mal ein Feedback in den Kommentaren dazu da. Und wie gesagt, wenn ihr euch für Now interessiert, die ersten 100, die sich über unseren Code da anmelden, bekommen einen 50€ Venture Capital Anteil. Also schaut euch das gerne mal an. Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall allen weiterhin einen guten Start in diesen Tag. Und wir hoffen, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Macht's gut. Ciao. Ciao.